So wird das nichts mit der Predigt. Bei so einem Anfang. Nina hat meinen Namen bereits genannt, Sven Hansen. Ich bin Mitglied in dieser Gemeinde seit 2005, also seitdem wir hier gestartet haben, in unseren schönen Räumen. Und wie ihr schon auf jeden Fall mitbekommen habt, es geht heute um den wahren Weinstock. Wir befinden uns ja mitten in einer Themenreihe, wo es um die Frage geht, wer ist Jesus Christus und wer sind wir? Was ist unsere Identität? Und letzte Woche haben wir ja gehört, dass wir einen Auftrag haben. Ich habe noch das James-Bond-Bild geistlich vor meinem Auge, im Auftrag seiner Majestät. Und ich denke, man kann sich nie genug damit beschäftigen, mit dieser Frage unserer Identität. Ich weiß noch genau, wie das bei mir begann. Vor 20 Jahren habe ich das erste Mal gehört, dass es Christen gibt, die in der Bibel lesen, die in den Gottesdienst laufen, und ich fand das unglaublich spannend. Ich habe von denen vorher noch nie gehört. Bin auf dem platten Land Schleswig-Holstein aufgewachsen, da kennt man solche Leute nicht. Und ich habe eine Ausbildung gemacht zum Krankenpfleger, und zwei von denen, die im Krankenhaus gearbeitet waren, waren Christen, und ich hatte zu einem Kontakt, der auch dann eben mein Hauskreisleiter wurde, und ich weiß noch ganz genau, wie das war, als ich mich mit ihm getroffen habe. Ich habe irgendwann in der Bibel angefangen zu lesen, ich hatte ganz viele Fragen und habe aber gemerkt, ich komme nicht weiter an einem bestimmten Punkt, weil ich den nicht kenne, um den es eigentlich offenbar geht, nämlich Jesus Christus. Also habe ich mit ihm einen Termin vereinbart und bin eines Tages einen Abend zu ihm hingefahren und habe gedacht, was denkt er denn von mir, wenn ich ihn jetzt frage, ich möchte was von Jesus erfahren, der hält mich doch für bescheuert, oder? Aber natürlich war das nicht so, weil er war ja Christ und hat natürlich schon längst für mich gebetet und hat sich gefreut über diesen Termin. Und ich bin also zu ihm hin und wir saßen halt da. Ich weiß ganz genau, seine Frau hatte noch so leckere Brötchen und so für uns vorbereitet. Alles sehr schön sozusagen gemacht und sich dann zurückgezogen, damit er das Gespräch führen kann mit mir. Und dann habe ich ihn gefragt, also erstmal nicht gefragt, weil ich habe mich ja nicht getraut, aber dann irgendwann habe ich ihn gefragt, sag mal, ich möchte mit dir über Jesus reden. Und natürlich war er nicht, sondern seine Augen leuchteten auf und dann fing er an, mir zu erzählen. Und ich konnte ihm meine ganzen Fragen stellen. Und ich denke, diese Frage, wer ist Jesus Christus und wer sind wir, unsere Identität, wird uns sicherlich nicht loslassen, auch wenn wir uns irgendwann entscheiden für Jesus Christus. Ich denke, bis zum Lebensende ist es immer wieder gut, auf Jesus zu schauen und zu überlegen, was er ist oder wer er ist für uns und was er für uns getan hat. Und die Bibel benutzt im Neuen Testament verschiedene Bilder, wenn es so um diese Beziehung geht. Wer ist Jesus und wer sind wir? Zum Beispiel benutzt sie das Bild, Jesus ist das Fundament eines Hauses und wir sind das Haus, welches auf diesem Fundament gebaut wird. Oder Jesus ist der Kopf und wir sind der Körper, was aber nicht heißt, dass wir unser Gehirn nicht trotzdem einschalten dürfen von Zeit zu Zeit. Oder es gibt das Bild, Jesus ist der Bräutigam und wir sind die Braut. Interessant, ne, dass all diese Bilder, es heißt nicht, ich bin der Kopf und du bist der Körper oder ich bin das Fundament und du bist das Haus, sondern es heißt immer ihr. Jesus nennt uns immer im Plural. Wir gehören immer zusammen. Wir sind ein Leib. Wir sind ein Haus. Und ein Bild benutzt er, und darauf möchte ich heute zu sprechen kommen. Er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Ganz kurz zur Erklärung, wo wir uns gerade befinden im Neuen Testament, ist eine Geschichte aus dem Johannesevangelium, und der Evangelist Johannes berichtet über mehrere Kapitel, wie Jesus sich von seinen Freunden, von seinen engsten Freunden, den Jüngern, verabschiedet. Und wir befinden uns sozusagen mitten in einer dieser Abschiedsreden. Ich möchte einmal den Bibeltext vorlesen, das ist im Johannesevangelium Kapitel 15, die Verse 1 bis 8. Und ich nehme eine Übersetzung, die Siegfried letzte Woche nicht angesprochen hat, nämlich die Schlachterbibel. Wer liest da manchmal auch in der Schlachter? Oh, noch eine ganze Menge, ja. Du nicht, Siegfried? Das wundert mich. Ich dachte, du würdest jede. Hätte ich jetzt gedacht. Die Schlachterbibel deswegen, weil es eine sehr gute Studienbibel gibt, nämlich die Genfer Studienbibel, mal so als kleiner Tipp. ist auch eine feine Sache, darin sich mal zu vertiefen. Also, Kapitel 15, die Verse 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ich habe noch nicht erwähnt, ich werde auch nächste Woche hier stehen und predigen. Und ich habe bei meiner Predigtvorbereitung gemerkt, dass das eigentlich viel zu viel Inhalt ist. Und deswegen habe ich beschlossen, die Predigt zwei zu teilen. Und ich möchte mich heute auf den Weinstock, also auf Jesus Christus, konzentrieren. Und nächste Woche werde ich dann mehr die Reben betrachten, also wir Christen, wir die Gemeinde, werde ich mehr so in den Fokus nehmen. Aber heute soll es halt um Jesus Christus gehen, den Weinstock. Und ich habe jetzt zwar keine Reben mitgebracht, das wäre auch ein bisschen schwierig in der momentanen Jahreszeit, im Winter, aber ich habe hier Wein mitgebracht und ich habe netterweise Andreas gefunden, der mir jetzt hier freiwillig assistieren wird, muss. Ich habe hier also zwei Gläser Wein hingestellt und er soll einfach mal beide Gläser kosten. Und du musst dir vorstellen, ihr habt irgendwie, Elke und du habt irgendwie Besuch abends, nettes italienisches Essen hast du vorbereitet. Ja, er kann nämlich sehr gut kochen. Also Elke auch, aber auch Andreas. Und du sollst mal sagen, welchen Wein würdest du deinen Gästen anbieten? Fang doch mal vielleicht mit diesem an. Ja, und nun den nächsten. So, jetzt. Ja? Okay, vielen Dank. Also keine Angst, dir wird nichts passieren. Wir haben es hier in diesen 8 Versen mit 6 schönen Versen zu tun, wie ihr vielleicht bemerkt habt. Und es gibt aber 2 Verse, die sind weniger schön. Und diese beiden Verse gerade, die möchte ich heute betrachten. Denn wenn es diese beiden Verse nicht gäbe, dann wäre das im Grunde genommen gar nicht so das große Problem. Die Frage, wer ist Jesus Christus? Aber wir haben hier 2 Verse, nämlich die Verse 2 und 6, die habe ich da einmal euch auch nochmal hier angehighlightet. Und zwar, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Vers 2 und Vers 6, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer. Und sie brennen. Und meine Frage ist, das klingt ja recht hart. Wie kann Jesus so etwas behaupten? Wie kann er so etwas machen sozusagen? Ich habe jetzt keine Rebe da, aber im Grunde genommen sagt er ja, die hier sind okay und die weg damit. Damit will ich nichts zu tun haben. Und ich glaube, das ist genauso der Punkt, was Jesus unbequem macht, warum wir uns mit Jesus beschäftigen müssen. Ich meine, einfach zu sagen halt, wenn ihr an mir dranbleibt, dann bringt ihr Frucht, ist ja okay. Ich meine, da gibt es viele Leute, die halt das behaupten, auch heutzutage meine, man kann ja viele Quellen haben und daraus irgendwie Frucht auch ziehen. Aber Jesus sagt ja nicht nur, wer an mir bleibt, der bringt Frucht. Er sagt ja auch, wer nicht an mir bleibt, der bringt keine Frucht. Und noch viel mehr, der wird weggeworfen. Und noch viel mehr, der wird weggeworfen, der verdorrt und der wird ins Feuer geworfen. Das ist ja nichts Schönes. Also wie kann jemand so etwas behaupten? Und das ist der Grund, warum wir begreifen müssen und schauen müssen, wer ist dieser Jesus? Und ich möchte das erklären anhand einfach der ersten 5 Wörter, die er in dieser Rede benutzt. Ich bin, sind die ersten beiden, der wahre Weinstock, die nächsten 3. Ich bin, die ersten beiden Wörter. Dieses Ich bin ist eines der sogenannten 7 Ich bin-Worte des Johannesevangeliums. Und ich kann mir vorstellen, dass die frommen Menschen der damaligen Zeit bei diesem Ich bin aufgehorcht haben müssen. Verweist es doch auf einen zentralen Namen Gottes im Alten Testament. Als Mose Gott im brennenden Dornbusch begegnet und den Auftrag erhält, sein Volk aus Ägypten zu befreien, fragt er Gott: Was soll ich denn sagen, wenn mich die Israeliten nach deinem Namen fragen? Wie heißt du? Und Gott antwortet: Ich bin, der ich bin. So sollst du zu den Kindern Israels sagen: Ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Das übrigens finde ich eine richtig tolle Geschichte, die ich mir immer wieder bildlich vorstelle. Da ist dieser Mose, der vor 40 Jahren irgendwann fliehen musste, weil er einen Ägypter umgebracht hat. Er geht also irgendwo hin in die Wüste, er hütet die Schafe 40 Jahre lang und dann begegnet er Gott im brennenden Dornbusch. Und der sagt ihm: Hallo, ich bin der Ich Bin, und jetzt gehst du mal zu dem Volk Israel und wirst sie aus der Gefangenschaft befreien und in das gelobte Land bringen. Und ich kann mir so gut vorstellen, dass das für Mose völlig abwegig war. Diese Vorstellung, er als eigentlich Entlaufener soll jetzt zurück, nachdem er 40 Jahre lang nichts als Schafe gehütet hat, zurück zu seinem Volk gehen und sich dahin stellen. Also diejenigen, die mich noch kennen, ich bin dieser entlaufene Mörder. Diejenigen, die mich nicht kennen, also ich bin Gott begegnet. Wenn ihr euch fragt, wie heißt er, das ist der Ich Bin. Und jetzt bin ich euer Anführer und Leiter und ich werde euch aus dem Land herausbringen. Das ist doch völlig absurd. So jemanden würden wir doch wahrscheinlich niemals für die Gemeindeleitung aufstellen, schweige denn wählen überhaupt. Das finde ich nach wie vor eines der faszinierenden Geschichten. Und Mose ist ja die größte Gestalt eigentlich im Grunde genommen der Bibel und für die Juden ein absolutes Vorbild. Jesus jedenfalls gibt sich mit diesem Ich Bin als Gott zu erkennen. Und dazu passen auch die radikalen Aussagen der Ich Bin-Worte, ich nenne sie hier einmal. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Alle diese Aussagen können auch als Beispiel genommen werden, wenn man sich fragt oder andere uns vielleicht fragen, als wen sah Jesus sich selber? Denn alle Aussagen machen wenig Sinn, wenn Jesus nicht Gott ist. Wir fangen ja auch demnächst jetzt wieder nächste Woche mit den Glaubenskursen an und ich habe auch mal als Mitarbeiter an den Glaubenskursen teilgenommen und ich kann mich noch gut an eine Aussage erinnern, wo es in dem Abend darum geht, wer ist Jesus? Ich glaube, das ist ein Zitat von C.S. Lewis, der sagt, man kann dies und das von Jesus Christus behaupten, aber man kann nicht im Grunde genommen sagen, er ist irgendwie nur ein Mensch. Weil all diese Aussagen, die er über sich selber sagt, lassen dazu keinen Raum. Wir können also eigentlich nur zum Schluss kommen, entweder ist Jesus der, der er behauptet, wer er ist, nämlich Gott, oder er ist ein Verrückter, ein Größenwahnsinniger, weil diese Aussagen, die ich gerade vorgelesen habe, machen keinen Sinn für einen Menschen. So ein Mensch kann das nicht behaupten. Warum ist das nun so wichtig, dass Jesus Gott ist? Weil es den Ernst der Sache unterstreicht. Ja, wenn nur ein Mensch gesagt hätte, ich bin der Weinstock, so hätte man eher für sich übersetzen müssen, ich bin ein Weinstock. Ich bin eine Möglichkeit, von vielen ein gutes Leben zu führen und Frucht zu bringen. Daneben gibt es aber auch noch andere schöne Wege, auf denen ich mich umschauen kann. Aber Jesus verneint diese Alternative oder diese Möglichkeit. Er betont, wenn jemand nicht in mir bleibt, dann wird er weggeworfen. Das ist ein hartes Wort. Und es ist nicht das einzige harte Wort, welches überliefert wurde. Im Kapitel 6 des Johannesevangeliums lehrt Jesus in der Synagoge und vieles von dem, was er sagt, verstört sogar seine Jünger so sehr, dass sie anschließend fragen oder sagen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Wir kennen die Aussage von Jesus, ich und der Vater sind eins, beziehungsweise wer mich sieht, sieht den Vater. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr im Alten Testament von Gott lest. Die ersten beiden Kapitel fangen ja noch sehr schön an. Da ist das Paradies und Gott begegnet den ersten Menschen, Adam und Eva, am Paradies und alles ist wunderbar. Aber schon im dritten Kapitel beginnt das Dilemma. Diese beiden Menschen werden aus dem Paradies herausgeworfen aufgrund ihres Ungehorsams. Im sechsten Kapitel lesen wir dann, dass Gott praktisch komplett die ganze Menschheit in einer Sintflut vernichtet und nur eine Handvoll Lebewesen können überleben. Später lesen wir dann von den Plagen, unter denen das ägyptische Volk leiden muss, weil der Pharao Gottes Volk nicht außer Landes ziehen lässt. Und wir lesen dann davon, dass dieses Volk später auf offenbar sehr blutige Weise sich ihr Land erobert, um darin zu wohnen. Und mit diesem Gott identifiziert sich Jesus. Ja, er ist sogar dieser Gott. Weiß nicht, wie es euch geht. Für mich war als erstes in meinem Glauben Jesus entscheidend oder er stand für mich so im Mittelpunkt. Und dann kam aber auch bald der Vater, also der Schöpfergott, der auch im Alten Testament vorgestellt wird. Aber ich glaube, dass für viele das irgendwie auch schwierig ist, wenn sie anfangen im Alten Testament zu lesen von all diesen blutrünstigen Geschichten und sie fragen sich, was für ein Gott ist das? Wir haben hier Jesus und es scheint irgendwie halt, er ist der liebe Gott, er ist immer zuvorkommend, er vergibt uns. Und dann haben wir halt aber auch diesen anderen Gott des Alten Testaments, der so gar nicht nett daherkommt. Im Jahre 144, also eigentlich kurz nachdem sozusagen halt die ersten christlichen Gemeinden gegründet wurden, gab es einen gewissen Marcion. Sein Vater war Bischof. Aber Marcion, der Sohn, konnte es nicht akzeptieren, dass der Gott des Alten Testaments der gleiche sein sollte wie Jesus Christus. Also hatte er sich seine eigene Theologie zusammengebastelt. Der Gott des Alten Testaments hatte nichts mit Jesus Christus zu tun. Der Gott des Alten Testaments war eine Art böser Schöpfergott. Er nannte ihn den Demiurgen, der sozusagen alles vermasselt hat. Aber Jesus war der gute Gott. Und so trennte er beides und er war sehr erfolgreich. Und ich glaube, dass es auch eine Botschaft ist, die auch heute viele Menschen auch ansprechen würde. Wenn wir all das Böse, das ist ja mal so auch die Frage, wie, was machen wir mit dem Bösen in der Welt, wie kann Gott das irgendwie zulassen, wenn wir das also alles schön trennen würden und sagen, naja, dafür ist Gott gar nicht zuständig, das ist ein anderer Gott und hier ist dann eben Jesus, das ist der liebe Gott, dann haben wir weit weniger Probleme. Und ich glaube, dass seine Theologie von Marcion auch heute gut ankommen würde. Es wurde eine richtige eigene Kirche mit eigenen Bischöfen gegründet damals und über etliche Jahrhunderte war es sozusagen eine Gegenkirche zur bestandenen Kirche, die der Kirche sehr viele Schwierigkeiten bereitet hat. Aber das ist nicht das, was Jesus sagt. Jesus identifiziert sich eindeutig mit dem Gott des Alten Testaments. Er ist eben nicht nur das süße Lamm Gottes oder das Kindlein im Bethlehem-Stall. Er ist der Schöpfergott, wie es im Kolosserbrief heißt. Durch ihn sind alle Dinge erschaffen. Und er ist auch der Richtergott, wie es in Johannes 5, 22 heißt. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Das Alte Testament ist, denke ich, nicht immer einfach zu lesen. Aber wenn wir es tun, dann, jedenfalls geht es mir so, begreifen wir mehr und mehr, wie ernst die Lage eigentlich ist. Gott ist ein heiliger Gott, der Schuld nicht ungestraft lassen kann. Das ist eine Kernaussage der Bibel. Die Sünde ist das Dilemma, welches zwischen Gott und dem Menschen steht, und es bedarf eines perfekten Opfers, um diese Kluft überwinden zu können. Gott selber musste sich opfern. Deswegen reicht es nicht, bei der Aussage zu bleiben, Jesus war ein perfekter Mensch oder jemand mit einem vollkommenen göttlichen Bewusstsein oder ähnliches. Jesus ist Gott und nur Gott selber konnte das tun, wozu kein Mensch imstande war. Ich bin, die ersten beiden Wörter, der wahre Weinstock, die nächsten drei Wörter. Bei meiner Predigtvorbereitung ist mir tatsächlich das erste Mal aufgefallen, dass Jesus nicht nur sagt, ich bin der Weinstock, er sagt nämlich, ich bin der wahre Weinstock. Und ich habe eingangs erwähnt, wir befinden uns ja hier in diesen Abschiedsreden, die Jesus hält zu seinen Jüngern. Wir müssen uns also vergegenwärtigen, mit wem er spricht. Jesus war Jude und er spricht zu Juden. Zu jedem, der er spricht, hatte ein tiefes jüdisches Verständnis. Und ich denke, seine Freunde werden bei dieser Aussage, ich bin der wahre Weinstock, aufgehorcht haben, so wie die Menschen damals bei seinen Ich-Bin-Aussagen aufgehorcht haben werden. Denn der Weinstock, das war nach jüdischer Auffassung, das waren die Juden selber. Das war Gottes Volk. Im Psalm 80, 9 und 10 heißt es, jetzt habe ich die Neues Leben Übersetzung genommen, weil die ein bisschen einfacher ist zu lesen. Du hast uns aus Ägypten herausgeführt wie einen jungen Weinstock. Du hast die anderen Völker vor uns vertrieben und uns in deinem Land eingepflanzt. Du hast den Boden für uns gepflügt, wir haben Wurzeln geschlagen und uns im Land ausgebreitet. Das ist sozusagen die prosaische Form der Geschichte, wie Mose sein Volk Israel aus Ägypten herausführt und in das verheißene Land bringt. Und dort eben haben sie das Land erobert, sie haben sich ausgebreitet, sie haben Wurzeln geschlagen und alles war gut, bis zu diesem Punkt zumindest. Also Jesus sagt an dieser Stelle zu seinen jüdischen Freunden, dass nun er anstelle des Volkes getreten ist. Gottes ewiger Plan war es immer, seinen Sohn in die Welt zu senden, um uns von unserer Schuld zu erlösen. Aber als Vorläufer wählte er sich ein Volk aus und gab ihnen Gesetze. Und wenn sich das Volk an diese Gesetze hielt, sollte es gesegnet werden. Wurde es Gott jedoch untreu, hielt es diese Gesetze nicht ein, unterdrückte es die Armen oder betete es andere Götter an, betrieb also Götzendienst, dann wurde das Volk bestraft. Und so lesen wir auch in diesem Psalm 80 ab Vers 13 weiter. Warum hast du jetzt unsere Mauer eingerissen, sodass alle, die vorübergehen, unsere Früchte stehlen können? Und ab Vers 15 heißt es weiter, Herr, allmächtiger Gott, wende dich uns wieder zu und sieh aus dem Himmel auf unsere Not herab. Kümmere dich um den Weinstock, den du selbst gepflanzt hast, den Sohn, den du dir aufgezogen hast. Beschütze den Mann, den du liebst, den Sohn, den du erwählt hast. Hier ist von einem Sohn die Rede. Der Komponist des Psalms meint damit das israelische Volk, aber gleichzeitig kann man auch diese Stelle prophetisch deuten, als Hinweis auf Jesus Christus. Indem Jesus betont, dass er der wahre Weinstock ist, will er den Leuten klar machen, schaut her, der Weinstock ist wiederhergestellt, aber nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt. Kommt zu mir, bei mir ist Versöhnung, bei mir ist das Leben. Wenn ihr wollt, dass euer Leben gelingt und Früchte trägt, dann müsst ihr zu mir kommen. wenn ihr wollt, dass eure Frucht nicht gestohlen wird, das ist sehr interessant, oder? Dass es dort steht, dass Israel als der alte Weinstock, dass die Früchte gestohlen wurden, dass sie keinen Bestand hatten. Und Jesus sagt in Vers 16, den wir uns nächste Woche dann nochmal genauer anschauen werden, meine Frucht, die bleibt. Die Frucht des alten Weinstocks Israel konnte gestohlen werden. Aber Jesus sagt, meine Frucht, die bleibt. Und wenn ihr wollt, dass eure Frucht bleibt, dann müsst ihr zu mir kommen. Das gibt es nur bei mir. Was ist nun mit der Rebe, die keine Frucht bringt? Muss ich befürchten, dass Gott eine innere Strichliste führt, in der eine Mindestanzahl an Menschen, die ich bekehren soll, eine Rolle spielt? Ich denke, so ist es nicht gemeint, denn schon in Vers 3 gibt uns Entwarnung, in der Jesus zu seinen Freunden sagt, ihr seid schon rein um des Wortes Willens, welches ich zu euch geredet habe. Rein sein bedeutet hier frei von Schuld zu sein, gereinigt zu sein. Und auch wir können uns dazustellen, wenn wir uns auf sein Wort verlassen. Ich habe ja die Ich-Bin-Worte vorgelesen. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Oder ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Menschen, die keine Frucht bringen, sind keine Christen, die erfolglos sind in ihren Bemühungen, Frucht zu bringen, sondern diejenigen werden aus dem Weinstock entfernt, die von vornherein Jesus nicht als Quelle des Lebens anerkennen. An dieser Stelle müsste ich eigentlich den Film, den wir am Anfang leider noch nicht gesehen haben, nochmal rekonstruieren. Ich habe ihn mir zu Hause angeschaut. Im Grunde genommen, wir können es gerne mal machen. Wenn es jetzt funktioniert, dann wäre das jetzt die perfekte Stelle.
So wird das nichts mit der Frucht. So. Also, ich bin hier aufgewachsen, groß geworden. Ich kenne eigentlich alles. Aber jetzt mit dem zunehmenden Alter, da wird man ja zunehmend selbstständig und ich weiß ja auch, wie das geht. Und den ganzen alten Kram, da mache ich mich einfach mal von los. Frucht bringen kann ich selbst. Ich weiß nämlich genau, wie das geht. Da muss man nämlich als allererstes, braucht man einen schönen Standort, sonnig und so. Ach, hier ist einer. Da muss man ein bisschen in ein Loch buddeln. So. Und sich einpflanzen. So. Jetzt geht es darum, Wurzeln zu kriegen. Wurzeln. Ja, fürs Wasser. Das dauert seine Zeit. Derweil können wir ja schon mal Frucht bilden. Da könnte man das hier machen oder da oder auch dort. Oder hier oben. Moment mal. Wurzeln, Wasser. Oh. Vielleicht sollte ich mich ein Stückchen weiter einpflanzen. Nein, das hilft nicht. Auch wenn man sich ein Stückchen weiter einpflanzt, bringt nichts. Wenn man sich hier ganz doll rankuschelt, bringt nichts. Wenn man vielleicht noch irgendwie hier versucht, irgendwas, bringt nichts. So, ich bin jetzt da. Also, ich verlange sofort meine Frucht. Das ist mein Gesangsbuch. Wir haben letzte Woche 385 gesungen. Sehr schön. Und auch hier, Moment, mein Taufschein, der von meiner Tochter und die Heiratsurkunde von mir und meiner Frau natürlich. So, und ich verlange jetzt eine schöne große Frucht. Ja, prall glänzend soll sie sein. Was kriege ich nicht? Ja, dann nehme ich das alles wieder mit. Habe ich 40 Jahre lang umsonst Kirchensteuer eingezahlt. So unglaublich, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir das Gesangsbuch gar nicht erst gekauft. Ui, ich bin ja nur ganz klein. Wie soll ich denn Frucht bringen? Da zerbreche ich doch. Ach, das überfordert mich total. Ich muss Frucht bringen. Ach, ich kann das nicht. Entschuldigung, du, wenn du nicht aufhörst, mich hier zu drängen, dann breche ich mich ab. So, da gehe ich jetzt einfach weg. Das hast du jetzt davon. Und mal dieser Druck, das kann ich nicht ab. Ich glaube, ich gehe nach Indien. Ja, und dann ging sie nach Indien. Und dort traf sie viele schlaue Leute. Und die haben ihr erzählt, sie ist zum Beispiel selbst die Frucht. Oder der Weg ist die Frucht oder so. Aber das ist irgendwie eine Lüge. Ach, bin ich schön. Ah. Ich will immer nur wachsen und wachsen und wachsen und immer mehr Blätter kriegen, immer mehr Blätter. Ach, überall, wo man hinguckt, Blätter, ist das nicht schön? Ach, wunderbar. Ach, wir verstehen uns so gut, er und ich, also der Weinstock und ich, wir sind ganz fest miteinander verbunden. Ach, und alles, was ich bin, das bin ich nur durch ihn. Preis den, ja, genau, und ach, das ist so schön. Untadelig, ganz toll, vorzeigbar. Aber wenn man genauer hinschaut, oh, eine Frucht, ach nee, Frucht will ich nicht, Entschuldigung, das ist so schwer, das zieht mich dann runter, so, kann mich mal jemand hochbinden? Und was macht man mit so einer Rebe, die gar keine Frucht bringen will? Oh, die ist aber noch schön, die stelle ich mir vielleicht nochmal in die Vase. Ja. So eine Rebe, die muss eigentlich gar nicht viel machen. Die muss nur dranbleiben an dem Weinstock. Und dann kriegt sie Kraft, dann kann sie gedeihen und bringt gute Frucht. Und aus guter Frucht wird guter Wein. Und wer so einen guten Tropfen trinkt, der wird sagen müssen, guter Tropfen. Der Weinbauer, der versteht etwas von seinem Handwerk.
Ja, schön, dass es noch geklappt hat. Es war jetzt wirklich genau die richtige Stelle. Danke, Nina, dass du diesen Film entdeckt hast im Internet. Genau, es ist ja eine lustige Szene, aber ich finde, sie ist auch halt, sie behält irgendwie halt auch so dieses Harte, dieses, wenn ihr nicht an mir dranbleiben wollt oder wenn ihr mit mir nichts anfangen könnt und selber euch einbuddeln lassen wollt oder vermeintlich dem Druck nicht standhalten können, und das ist ja kein Druck, sondern wir sollen ja einfach nur dranbleiben am Weinstock. Wer das also nicht will, der wird eben halt aus dem Weinstock entfernt. Das heißt, die Juden mussten sich eingestehen, dass Gott ein neues Kapitel aufgeschlagen hatte. Nicht mehr sie waren der Weinstock, sondern Jesus ist es. Nicht mehr das Gesetz und die Erfüllung des Gesetzes waren die Norm, sondern auf denjenigen zu schauen, der das Gesetz erfüllt hat. Und auch für uns bedeutet das, einzugestehen, wie wir das auch in dem Film gerade gesehen haben, dass wir aus eigener Kraft keine Frucht bringen können. Wir können keine eigenen Wurzeln schlagen. Der Weinstock leistet die ganze Arbeit. Er entnimmt dem Boden Wasser und Nährstoffe und sorgt für den Transport zu den Früchten hin. Und die Früchte haben eigentlich als einzige Aufgabe nur noch offen zu sein. Wachstum geschieht dann im Grunde genommen von alleine. Und wie das genauer ausschaut, das werden wir uns dann auch nächste Woche genauer ansehen, wenn es um die Reben geht. Ich möchte jetzt zum Schluss der Predigt noch mit uns beten, und dann werden wir auch noch gleich die Möglichkeit haben, das Abendmahl zu nehmen während der Lobpreiszeit. Dazu sage ich dann noch was. Ich danke dir, Jesus Christus, dafür, dass du der wahre Weinstock bist. Ich danke dir dafür, dass wir die Reben sein dürfen. Dass es nicht um Leistung geht, dass es nicht um selber Wurzeln schaffen geht, selber darum geht, Frucht zu bringen, sondern ich danke dir, dass wir einfach an dir dranbleiben dürfen. Und ich bete, dass wir das heute auch wieder ganz neu erkennen, dass wir, um zu wachsen, um Frucht zu bringen, dass wir einfach an dich dranbleiben können und mehr nicht. Aber das ist auch das, was du von uns erwartest. Du bist da auch sehr klar, wenn du sagst, du bist der wahre Weinstock. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, um irgendwo zu wachsen und zu gedeihen. Und vieles erscheint auch gut. Aber letzten Endes, wenn es um geistliche Frucht geht, wenn es darum geht, geistliche Frucht zu bringen, die auch Bestand hat, die in Ewigkeit Bestand hat und die nicht gestohlen wird, dann ist es nur bei dir zu finden, Jesus Christus. Ich danke dir heute auch dafür, dass wir Gottesdienst feiern können und dass wir das Abendmahl hier vorbereitet haben. Und ich möchte euch einladen dazu. Wir werden gleich eine Lobpreiszeit haben und kommt einfach während der Lobpreiszeit hier nach vorne. Wir haben Wein bzw. Traubensaft und Brot bereitgestellt und nehmt gerne selber davon. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird Leben finden. Und er ist der Kelch, der sein Blut für uns hat fließen lassen am Kreuz, damit wir frei sind von unserer Schuld, damit wir zum Vater kommen können. Ein für alle Mal ist diese Trennung, die es gab, überwunden durch Jesus Christus. Und wenn du das glaubst und einfach neu heute festmachen willst oder dich heute einfach wieder daran erinnern willst, dann komm nach vorne und nimm das Abendmahl. Du bist herzlich dazu eingeladen. Amen.